Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max
und mir, Hans.
Wir sprechen heute in den nächsten gut 45 Minuten über eine Katastrophe, die ähnlich ist wie ein Fall, den wir vor kurzem hier behandelt haben, nämlich den Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall. Auch heute geht es um den Einsturz eines Gebäudes. Ich muss sagen, ich kannte den Fall überhaupt nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Es geht um den Einsturz des Hyatt Regency Hotel in Kansas City, und zwar Anfang der 80er Jahre.
Genau, das ist ein Fall, wie du gesagt hast, der auf jeden Fall an den Einsturz der Halle dort in Bad Reichenhall erinnert, aber dann in ein paar Punkten nochmal sehr, sehr anders ist. Und ich persönlich fand den besonders spannend, einmal aus dem Gesichtspunkt, dass er eben ein bisschen länger her ist, 1981, und sich seitdem oder auch beispielsweise auch gerade deswegen sehr viel geändert hat, zumindest in Nordamerika, was solche großen Bauten angeht. Und weil, ich weiß nicht, ob ich das bisher schon mal im Podcast erwähnt habe, tatsächlich ein großer Fan von, ich sag mal, Städtebauplanung, Gebäuden und so weiter und so fort bin. Ich glaube, ich bin mathematisch so unbegabt, dass ich jemals irgendwie dort tatsächlich, weiß ich nicht, Bauingenieurwesen oder sowas hätte studieren können. Aber ich habe definitiv eine große Faszination für alles, was mit Städtebau zu tun hat.
Ich glaube, das hast du tatsächlich noch nicht erzählt. Was hältst du von City Skylines, diesem Computerspiel für alle, ich glaube, Städtebau-Nerds? Was ist da deine Meinung dazu?
Großer Fan tatsächlich. Ich habe den neuen zweiten Teil noch nicht gespielt, aber sehr viele Stunden mit dem ersten Teil verbracht. Das ist quasi, wenn ich City Skylines anmache, dazu ein bisschen Musik im Hintergrund oder auch einen Podcast im Hintergrund anmache. Das ist meine Art zu meditieren quasi.
Ich kann damit gar nichts anfangen, aber ich weiß, es gibt eine riesige Fangemeinde, die dieses Spiel wirklich lieben. Und es wundert mich natürlich überhaupt nicht, dass du dazugehörst.
Ja, es ist einfach so eine Faszination dabei. Ich bin auch als Kind häufig in Frankfurt am Main gewesen früher, was ja, kann man schon sagen, die einzige deutsche Stadt ist wirklich mit so einer richtigen Hochhaus-Skyline. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, auch, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Hochhaus-Festival oder sowas in Frankfurt, und dann auf dem Main-Tower zu stehen, über die Stadt zu blicken. Also gerade auch tatsächlich so Wolkenkratzer finde ich irgendwie einfach spannend. Und wenn man dann noch in City Skylines sich hinsetzen kann und da sich sein Downtown baut mit Hochhäusern und so weiter, das ist einfach was Gutes.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich finde, Frankfurt sieht sehr schön aus, so wenn man diese Skyline sieht. Die Frage ist, oder die Frage, die ich jetzt an dich habe, würdest du dir wünschen, dass es mehr so Frankfurts in Deutschland gibt, also mit mehr Hochhäusern, also so ein bisschen so wie die Amerikaner Städte bauen?
Tatsächlich nicht. Und deswegen finde ich, also ich finde tatsächlich zum Beispiel auch Frankfurt an sich da deutlich effektiver als die meisten US-Städte. Denn was du in vielen US oder insgesamt in Nordamerika hast, auch in Kanada, das sind diese Planung, wo du so ein wahnsinnig dichte Innenstadt oder Downtown hast mit Wolkenkratzern, die nach oben gehen, also eine sehr, sehr starke Verdichtung, und dann hast du auf einmal wie eine Grenze oder einfach wie eine ganz plötzliche Grenze hast du auf einmal so Einfamilienhäuser daneben stehen oder sowas. Also in Städten wie in Vancouver sieht man das, in Los Angeles zum Beispiel, da siehst du halt so direkt, das sind im Grunde genommen nicht, also keine durchdachten Städte. Also da wurde nicht geschaut, wie kann man das ein bisschen verteilen, beispielsweise diese Dichte der Bevölkerung auch, sondern im Grunde genommen, wir bauen jetzt hier einen Haufen Wolkenkratzer in die Mitte, und was drumherum kommt, ist eigentlich egal. Und deswegen hast du natürlich auch gerade in US-Städten oder auch in Kanada diese absolute Abhängigkeit vom Auto, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und ja, insgesamt alles nicht besonders durchdacht. Und ich glaube, wenn man da mal beispielsweise gerade sowas wie Los Angeles, ich war da mal nach meinem Zivildienst und ich bin dann so ganz typisch irgendwie einfach überall hingelaufen zu Fuß. Und eine Erinnerung, die auf jeden Fall geblieben ist, dass ich über weite Strecken immer der einzige Fußgänger war, weil ich auch so ein bisschen komisch angeschaut wurde. Und das ist so richtig hängen geblieben auf jeden Fall. Und ich denke, da haben die meisten europäischen Städte natürlich auch irgendwie einfach über eine viel längere Zeit organisch gewachsen sind, einfach einen großen Vorteil, was ich denke mal auch so die Lebensqualität angeht. Du kannst zu Fuß tatsächlich zu Orten kommen. Und ja, und auch gerade zum Beispiel auch, wenn du dir Frankfurt anschaust im Vergleich, du hast natürlich diese Wolkenkratzer, aber trotzdem hast du drumherum so diese 4-5-stöckigen Wohnhäuser. Das ist in vielen nordamerikanischen Städten eine absolute Seltenheit.
Wenn wir uns jetzt den Fall anschauen, den du heute vorbereitet hast, den Einsturz dieses Hotels in Kansas City, was genau hat dich in diesem Fall so fasziniert, von der städtebaulichen Ansicht mal abgesehen?
Ja, also einmal, weil es in einer Zeit stattfindet, die sehr speziell war. Die 1970er waren in den USA, aber auch insgesamt für die westliche Welt eine sehr schwierige Zeit, Ölkrise und so weiter, wirtschaftliche Stagnation. Und dann sollte Ende der 70er auf einmal wieder richtig viel gebaut werden, weil es dann in die wirtschaftlich deutlich stärkeren 80er so langsam wieder reinging. Und dadurch, und da kommen wir natürlich später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, sind viele Sachen passiert, die nicht hätten passieren sollen, weil es musste schnell gehen, es musste viel gebaut werden. Und das ist natürlich die perfekte Grundlage dafür, dass Fehler passieren. Deswegen ist das ein interessanter Einblick in diese Zeit. Und außerdem ist es eben auch ein Beispiel dafür, wie wichtig Kommunikation ist. Und das ist auch immer natürlich was, was ich sehr spannend finde, oder was wir, glaube ich, beide sehr spannend finden. So, wie genau kommt es zu diesen Unglücken? Und da ist dieser Fall eigentlich ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie schlecht Kommunikation sein kann und was schlechte Kommunikation auslösen kann.
Dann würde ich sagen, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in den 17. Juli 1981.
Sehr gerne. Es ist ein sommerlicher Freitagnachmittag in Kansas City am 17. Juli 1981 und Menschen strömen in das Atrium des Kansas City Hyatt Hotel, um das Wochenende einzuläuten. Das Hotel, ein neuer 44-stöckiger Wolkenkratzer, der gerade mal ein Jahr zuvor als das höchste Gebäude im Bundesstaat Missouri eröffnet wurde, ist bekannt für seine Veranstaltungen. Der Tanzstil am Freitag, bei dem sogar ein Orchester Musik aus den 1940ern spielt, zieht an diesem Freitag über 1500 Gäste an. Das Atrium des Hotels ist das architektonische Schmuckstück des Gebäudes. Ein großer, offener Eingangsbereich, dessen Decke bis ins dritte Stockwerk reicht. Über den ersten, zweiten und dritten Stock verteilt ziehen sich drei 40 Meter lange Laufstege. Fast wie schwebend an der Decke fixiert, verbinden sie den Hauptteil des Gebäudes mit dem Südflügel und ermöglichen den Gästen einen Blick auf das Treiben im Erdgeschoss unter ihnen. Um etwa 19 Uhr macht sich das Orchester bereit, für die Gäste zu spielen. Die Stimmung ist ausgelassen. Mehr als 1000 Besucher tanzen im Erdgeschoss. Andere Gäste haben sich im Atrium und auf den Laufstegen verteilt. Nach nur wenigen Minuten unterbrechen laute Geräusche die Veranstaltung. Die Anwesenden hören ein lautes metallisches Reißen und Knacken vom obersten Laufsteg im dritten Stock. Plötzlich sagt dieser ein paar Zentimeter nach unten, verharrt in seiner Position für wenige Augenblicke und fällt dann im freien Fall nach unten. Dutzende Tonnen Stahl, Zement und Glas stürzen in Richtung Boden. Der Laufsteg fällt auf den Laufsteg im ersten Stock, der sich direkt unter ihm befindet, und reißt diesen mit zu Boden. Am Ende des Tages werden 111 Menschen gestorben und über 200 schwer verletzt sein. Eine ganze Stadt fragt sich, wie konnte es zu dieser schrecklichen Katastrophe kommen?
Wenn wir jetzt zurückgehen an den Anfang, was genau ist passiert an diesem Unglückstag?
Also an diesem schönen Sommertag, 17. Juli 1981, das war ein Freitag, da haben sich über 1500 Menschen in diesem Hotel eingefunden, in dem Atrium, also quasi die Lobby, so der Hauptraum des Hotels. Das Hotel war so aufgebaut, dass es einen Hauptturm gab und einen Südflügel, quasi ein niedrigeres Gebäude, das aber auch noch dazu gehörte, und diese Lobby hat diese beiden Teile des Gebäudes miteinander verbunden und war so das absolute Prunkstück, das Juwel dieses Gebäudes mit hohen Decken. Im Grunde genommen konntest du reinkommen und hast bis ins vierte Stockwerk, konntest du nach oben schauen. Also es muss ein wirklich auch beeindruckender Anblick einfach gewesen sein, dort in dieses Atrium zu kommen. Und das Gebäude war gebaut worden, um da Downtown Kansas City etwas zu beleben, was eben in den Jahren vorher durchaus wirtschaftliche Probleme hatte. Und dementsprechend war das auch ein Gebäude, was in der Stadt bekannt war, was beliebt war als Ausgehort. Und dort gab es jeden Freitag in der Lobby des Hotels gab es den Tea Dance. Da wurde zum Tanztee eingeladen. Das ist, ich glaube, kennt man heutzutage gar nicht mehr so. Ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Eine Tradition aus England, 19. Jahrhundert. Gab es aber auch in Deutschland, gerade so frühes 20. Jahrhundert. Und in den USA wurde das eben ein bisschen, wenn man sagen will, für ältere Leute, aber wurde halt diese Tradition weitergeführt. Also insgesamt kann man sich vorstellen, es ist Freitagabend, Leute freuen sich aufs Wochenende, lassen das Wochenende einklingen und gehen nochmal zum Tanzen in dieses bekannte Hotel.
Das Hotel selbst, du hast schon ein paar Punkte erwähnt, dieses Atrium, dieser Blick nach oben an die Decke. Was kannst du uns über dieses Hotel noch erzählen? Was war das für ein Gebäude?
Ja, also es war so oder sollte wirklich das Juwel auch von Downtown werden. 44 Stockwerke hoch, so ein bisschen kastenförmiger Bau, aber es gab ein kreisrundes Restaurant auf dem Dach des Hotels, von dem aus du tollen Blick über die komplette Stadt hattest. Und es war auch ein sehr neues Gebäude. Also es war tatsächlich erst ein Jahr, etwa am 1. Juli 1980, ist es eröffnet worden.
Und ich muss ganz kurz einhaken, als du jetzt eben kreisrundes Restaurant gesagt hast. Das ist für mich nämlich so eine kleine Faszination. Es gab so eine Zeit, ich glaube, das waren ja so die 70er, 80er Jahre, da gab es extrem viele Restaurants auf Dächern, die sich so gedreht haben. Also in München auf dem Olympiaturm ist es immer noch in Betrieb, da war ich mal. Es gab aber auch zum Beispiel in Hamburg auf dem Fernsehturm eins, das aber schon lange geschlossen ist und es gibt gerade wieder Pläne, das zu reaktivieren und zu eröffnen. Und das ist für mich echt so ein 80er-Jahre-Ding irgendwie. Ich finde es eine super coole Idee. Ich frage mich immer, warum sich das dann, ja, was heißt nicht durchgesetzt? Es hat sich ja durchgesetzt, aber man hat das dann irgendwann aufgegeben oder nicht mehr so groß oder man verbaut sowas auch gar nicht mehr neu. Ich weiß nicht, ob die Kosten zu groß sind oder ob das Publikum nicht mehr da wäre. Ich finde es mega.
Also das ist eine spannende Frage. Ja. Vielleicht war das damals einfach noch mehr, also hatte damals einfach noch mehr Entertainment-Faktor, auch wenn sich das noch gedreht hat und so weiter, dass das halt wirklich sowas ganz Neues, ganz Besonderes war und das vielleicht heutzutage einfach nicht mehr so zieht.
Ja, das kann sein.
Aber schade.
Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich wäre ein absoluter Stammgast bei Drehrestaurants auf Dächern von Türmen oder Hotels. Sage ich ganz ehrlich, ja.
Vielleicht hat unsere Community ja noch ein paar Tipps von welchen, die du noch nicht kennst.
Ja, das wäre sehr schön, ja. Also ich kenne aktiv, glaube ich, in Deutschland echt nur das in München auf dem Olympiaturm. Sonst glaube ich nichts. Aber es gibt bestimmt noch mehr. Wir freuen uns auf euren Input, ja.
Auf jeden Fall. Und neben diesem kreisrunden Restaurant hatte das Hotel auch noch eine Besonderheit in der Lobby. Und zwar, also wir stellen uns vor, wir betreten jetzt mal diese Lobby sozusagen. Wir schauen uns um, es ist ein riesiger Raum. Nach oben, wie gesagt, geht es etwa 4 Stockwerke nach oben bis zur Decke. Und innerhalb dieser Lobby, dieses Atriums, hängen 3 Laufstiege. Diese konntest du dann benutzen, um eben von diesem Nord- zum Südflügel zu gelangen.
Okay, wie muss ich mir die vorstellen, diese Laufstege? Es klingt irgendwie, also ich habe jetzt nicht so ein Bild dazu im Kopf.
Ja, es gibt, also stell dir vor, es gibt insgesamt 3 von diesen Laufstiegen. Wie so ein Skywalk nennt man das, glaube ich, manchmal. Also die hängen sozusagen frei in der Lobby im 1., 2. und 3. Stockwerk. Und der Laufsteg im 1. und 3. Stockwerk, die sind genau übereinander. Der Laufsteg im 2. Stockwerk ist seitlich versetzt dazu. Und mit denen konntest du ins 1. Stockwerk ins 3. Stockwerk gehen oder ins 2. Stockwerk und konntest quasi frei schwebend über diesen Laufsteg. Also musst du dir wirklich wie so eine, einfach einen Steg vorstellen, der dort von der Decke hängt und konntest darüber laufen, du konntest ins Atrium runterschauen, du konntest dich dort hinstellen, um den Gästen des Tanztees zuzuschauen oder insgesamt das Treiben in der Lobby zu beobachten.
Ja, Stichwort Tanztee. Wie müssen wir uns diesen Nachmittag vorstellen in diesem Hotel? Was für eine Stimmung war da, was für eine Atmosphäre?
Also die war auf jeden Fall ausgelassen. Es war wahnsinnig voll, über 1500 Menschen mindestens. Ich habe mehrere unterschiedliche Angaben gefunden, zwischen 1500 und 2000 Menschen um diesen Dreh rum. Also es war wirklich voll einfach. Die Leute hatten Lust, dort zu sein. Dieser Tanz, die dort in dem Hotel war, auch eben dafür bekannt, dass es tatsächlich ein richtiges Orchester oder so eine Orchesterband gab, die dort Musik aus den 40ern gespielt hat. Und es war einfach eine ausgelassene Stimmung. Und wir können uns vorstellen, das meiste ist natürlich auf dem Erdgeschoss passiert, auf dem Boden der Lobby. Dort wurde getanzt. Aber es hatten sich auch Gäste über diese Laufstiege verteilt. Also diese Laufstiege, wirklich 40 Meter lang waren die tatsächlich, um den Nord- und Südflügel miteinander zu verbinden. Und ja, also tanzende Leute im Erdgeschoss, Leute, die auf diesen Laufstiegen standen und nach unten in die Lobby geschaut haben. Und ja, das ist quasi die Szenerie Minuten vor dem Unglück.
Und diese Laufstiege, diese Skywalks, die werden ja auch für das Unglück eine entscheidende Rolle spielen. Wie beginnt denn diese Katastrophe dann an diesem Tag?
Ja, es ist jetzt etwa 19 Uhr an dem Abend. Die Band kommt zurück, um Musik zu spielen. Auf den Laufstiegen stehen so um die 60 Menschen. Das ist nochmal wichtig. Also wir gehen jetzt nochmal quasi von unten nach oben. Es gibt ja drei von diesen Laufstiegen. Und auf dem Laufsteg der ersten Etage stehen etwa 40 Menschen. Und darüber stehen noch mehr. Insgesamt befinden sich so um die 60 Menschen verteilt auf diese Laufstiege. Und dann, Band fängt an zu spielen und nur so wenige Minuten später passiert dann wirklich das Unglück. Die Gäste hören auf einmal knallende Geräusche, so reißende Streben, also wirklich ein unglaublich lautes Knacken vom Laufsteg in der dritten Etage. Also das ist der oberste Laufsteg, der genau über dem Laufsteg der ersten Etage platziert ist. Und von dort kommen auf einmal diese Geräusche und dann, wenige Augenblicke später, rutscht dieser oberste Laufsteg auf einmal um ein paar Zentimeter runter. Also rutscht ein bisschen zur Seite, fällt ein paar Zentimeter nach unten. Dann kurzer Moment der Stille, nichts passiert und dann reißt auf einmal dieser komplette riesige Laufsteg. Also wir erinnern uns, 40 Meter lang, etwa 65 Tonnen an Zement, Metall und so weiter, rutschen auf einmal runter. Der oberste Laufsteg, der direkt über dem untersten Laufsteg platziert ist, fällt also auf einmal plötzlich auf den unteren Laufsteg und dann krachen beide gemeinsam bis ins Erdgeschoss auf den Boden der Lobby, wo sich ein Großteil der Gäste befindet.
Total krass. Also das ist ja auch so unwirklich, weil du ja überhaupt nicht damit rechnest, dass sowas einstürzt oder so. Es hat mich jetzt ein bisschen erinnert, man liest ab und zu, es ist zum Glück sehr selten, aber es ist auch so eine, finde ich, eine absolute Horrorvorstellung von Balkonen, die abstürzen, von Wohnhäusern. Es kommt, ist gar nicht mal so selten vor, aber jetzt auch nicht jeden Tag, aber es kommt vor, selten. Und das finde ich auch so etwas, wo ich denke, krass, wie kann sowas passieren? Und egal, ob du jetzt draufstehst oder unten bist, es geht oft zum Glück auch relativ glimpflich aus, aber ist nicht immer so. Und das finde ich total krass. Und hier ist das ja noch extremer. Und danach war ja wahrscheinlich absolutes Chaos in diesem Hotel, oder?
Ja, absolut. Also es ist ja wirklich, um sich die Energie, die dabei freigesetzt worden ist, auch ein bisschen besser vorstellen zu können. Es gab auch Gäste, die oben im 44. Stock in dem Restaurant saßen und gegessen haben. Die werden später berichten, dass es sich angehört und angefühlt hat wie eine Explosion, die dort in der Lobby stattgefunden hat. Und wenn man sich wirklich klar macht, 65 Tonnen an Schutt, an Baumaterial im Grunde genommen, was da so runterrutscht, was da eben einfach passiert. Also es gab wohl erst einen enormen Windstoß auch dadurch in der Lobby und dann riesige Staubwolke, also die alles mit Staub bedeckt hat, die in der Luft hing. Also insbesondere so die Sekunden danach müssen absolut auch desorientierend gewesen sein. Also von dieser Szenerie mit einer spielenden Band, mit tanzenden Gästen und so weiter. Und wenige Sekunden später ist auf einmal alles voller Staub, es liegt alles voller Schutt. Und so wie es berichtet wurde, gab es so ein paar Momente Stille, fast irgendwie so eine ungläubige Stille danach. Und dann begannen eben die schrecklichen Schreie der Überlebenden, der Verletzten und so weiter, die dann dort durch diese Lobby halten.
Was hast du über die Opfer rausgefunden?
Ja, also es waren direkt vor Ort gab es tatsächlich direkt etwa 111 Tote. Drei Menschen sind dann auch noch später gestorben. Also insgesamt sind 114 Menschen dort gestorben und über 200 sind verletzt worden. Was ich besonders tragisch fand, war, dass es tatsächlich 18 Ehepaare, komplette Ehepaare unter diesen 111 Opfern gab. Ja. Und Kansas City ist nicht so eine große Stadt und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass das, wie das auch so die Stadt berührt hat. Und es war zum Beispiel so, um sich das auch mal so diesen Schrecken klar zu machen, am Montag darauf fanden 25 Beerdigungen statt, am Dienstag, der Tag danach, nochmal 37 weitere Beerdigungen.
Wahnsinn, finde ich unvorstellbar, die Zahl, wie viele Angehörige und Freunde und Bekannte das dann trifft in dieser, wie du gesagt hast, jetzt nicht so einer mega großen Stadt. Also ich glaube, das war wahrscheinlich wahnsinnig traumatisch, auch für die Stadt selbst.
Ja, und viele von denen, die dort waren, die überlebt haben, waren auch oder haben auch später noch stark natürlich unter posttraumatischen Belastungsstörungen gelitten. Danach wurde der ganze Prozess sehr von der Presse begleitet. Das ist dort sehr klar geworden. Es war zum Beispiel auch, also es wäre wirklich so schlimm, dass bei den späteren Ermittlungen durch das NBS, das ist das National Bureau of Standards, das kann man quasi ein bisschen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hier in Deutschland vergleichen. Die haben zum Beispiel für ihren Abschlussbericht gar nicht nochmal mit Augenzeugen gesprochen, weil diese zum Teil so traumatisiert waren, dass es nicht möglich war und mussten sich auf direkte Presseberichte, die direkt quasi nach der Katastrophe entstanden sind, beziehen, beziehungsweise auch auf Videos, die dort gemacht wurden.
Du hast erzählt, als das eingestürzt ist, viel Metall, Zement, Trümmerteile, also ein absolutes Chaos, alles auf dem Boden. Wie liefen denn dann die Bergungsarbeiten ab? Weil das stelle ich mir jetzt ja auch ziemlich schwer vor, sich in diesem ganzen Chaos da auch durchzukämpfen zu Verschütteten.
Ja, auf jeden Fall. Also die Bergungsarbeiten kann man als sehr schwer beschreiben. Die haben insgesamt 14 Stunden gedauert. Und also die Szenerie muss wirklich schrecklich gewesen sein. Also es wurde später dann von Leuten da eben verglichen mit quasi, also irgendwie mit kriegsähnlichen Zuständen, schwersten Verletzungen eben durch diese herabstützenden Trümmerteile. Und erst hat es auch die Feuerwehr gar nicht geschafft, dort diese ganzen Trümmerstücke überhaupt wegzuschaffen, um die Überlebenden oder auch Verletzten unter diesen Teilen bergen zu können. Und was so eine Art Lichtblick war eben, dass die es geschafft haben, sehr schnell Freiwillige zu mobilisieren. Also sei es, dass die Bevölkerung dort wurde aufgerufen zum Blutspenden, gab es lange Schlangen vor den Blutspendezentren, weil sich so viele gemeldet haben, oder eben auch, dass hier so Konstruktionsfirmen, Baufirmen quasi dort aufgetaucht sind und ihre Geräte geliehen haben, um dort helfen zu können und es der Feuerwehr zu ermöglichen, diese schweren Teile wegzuschaffen. Beispielsweise gegenüber wurde gerade an einem Parkhaus gearbeitet. Dort ist dann direkt quasi die Konstruktionscrew rübergekommen, um zu helfen. Aber ja, viele auch von den Helfern sind natürlich auch sehr schwer dadurch traumatisiert worden. Also es waren auch zum Beispiel nicht nur die fallenden Trümmerstücke, es war zum Beispiel auch so, dass eben splitterndes Glas schwerste Verletzungen hervorgerufen hat. Der Bericht wird später zeigen, dass nochmal Glas bis zu 30 Metern in alle Richtungen gefeuert wurde, wie Schrapnelle, und dort Menschen verletzt hat.
Ja, ich glaube, das sind Eindrücke, die so belastend sind, auch für Rettungskräfte und Helfer. Wenn wir uns anschauen, wie es danach weitergegangen ist. Also es wurde ja mit Sicherheit ermittelt und die Frage ist ja, warum ist dieser Laufsteg abgestürzt? Also wer hat da Schuld an diesem Ganzen? Was kam danach raus?
Ja, das ist natürlich die zentrale Frage hier. Und das fand ich ganz spannend. Es war tatsächlich eine Lokalzeitung, The Kansas City Star. Die haben direkt ein Statiker und ein Ingenieursbüro angeheuert, um die Katastrophen, um die Ursache der Katastrophe zu erforschen. Und die haben dann auch sehr, sehr schnell herausgefunden, dass es Veränderungen am Design, an der Konstruktion dieser Laufstege gab.
Und zwar, welche Veränderungen?
Ja, da wird's so ein bisschen technisch. Ich probiere mein Bestes, das darzustellen. Also, wir müssen uns vorstellen, diese Laufstege sollten, das sollte aussehen, als würden die quasi frei in diesem Atrium schweben, sozusagen. Also, die waren, die standen nicht auf Stelzen, sondern die waren mit Stahlstangen an der Decke befestigt. Also, die waren oben in der Decke, waren die in Stahlträgern fixiert. Und dann kann man sich vorstellen, so eine dünne Stahlstange. Kennt, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, solche Konstruktionen, eben so eine dünne Stahlstange, die dann von der Decke Richtung Boden geht, und daran waren diese Laufstege befestigt, um es eben so aussehen zu lassen, als würden sie schweben.
Ja.
Und wir erinnern uns, die Laufstege im ersten und im dritten Stockwerk, die waren direkt übereinander. Und in dem Originaldesign war vorgesehen, dass die jeweils auf beiden Seiten drei durchgehende Stahlstangen haben. Also, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, von der Decke ragen insgesamt 6 lange, 12 Meter lange durchgehende Stahlstangen Richtung Boden, gehen durch den oberen Laufsteg bis zu dem unteren Laufsteg und sind quasi sozusagen aus einem Guss gemacht, um diese beiden Laufstege zu halten. Und die Schraubenmuttern, das ist auch nochmal wichtig, die waren unten angebracht. Also es war quasi so, diese Laufstege lagen auf diesen Schraubenmuttern auf jeweils, also beide. Und jetzt war es aber so, die haben was völlig anderes verbaut als dieses erste Design.
Und das neue Design war eben nicht so, dass diese Stahlstangen beide Laufstege verbunden haben, wenn ich jetzt das mir richtig im Kopf vorgestellt habe.
Ja, genau. Also das Wichtigste quasi, was man sich merken muss, es sollte eine durchgehende Stange jeweils sein, 3 auf jeder Seite der Stege.
Genau, und das hat man eben nicht gemacht, ja.
Genau, das haben sie eben nicht gemacht. Was sie nämlich anstattdessen gemacht haben, ist, sie haben das Ganze unterbrochen und anstatt einer durchgehenden Stange haben sie das Ganze sozusagen in der Mitte geteilt. Also was wir jetzt haben oder was tatsächlich verbaut wurde, ist tatsächlich eher so, eine Stahlstange von der Decke zum oberen Laufsteg und dann seitlich versetzt etwas daneben eine weitere Stahlstange vom oberen Laufsteg zum unteren Laufsteg.
Ah, okay, also die waren schon verbunden, aber nicht durch eine durchgehende Stange.
Genau. Es war nicht mehr durchgehend, sondern es waren eben 2 Stahlstangen jetzt. Also man hat das Ganze sozusagen getrennt und die waren dann auch nicht mehr direkt untereinander, sondern eben seitlich voneinander versetzt etwas. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, was ist jetzt so, vor allem wenn man vielleicht wie wir so ein bisschen da nicht so mega bewandert ist.
Physikalisch keine Ahnung haben.
Keine ausgebildeten Statiker. Wo ist das große Problem? So wie, irgendwie sollte doch trotzdem irgendwie funktionieren. So ist es aber nicht. Es ist tatsächlich so, dass dieses originale Design deutlich durchdachter war und das Gewicht ganz anders verteilt hat, was dort auf diesen Laufstegen lag. Also du kannst dir vielleicht Folgendes vorstellen. Eine Gruppe von Menschen, den gibst du ein Seil und das Seil ist an einem, sagen wir mal, Auto befestigt. Und diese Gruppe von Menschen soll das Auto jetzt zur Seite ziehen. In dem Originaldesign kannst du dir vorstellen, da zieht die komplette Gruppe von Menschen an dem Auto. Ne? Wir haben eine durchgehende Stahlstange, ist gleichmäßig verteilt und die ziehen jetzt alle an diesem Auto. In dem tatsächlich verbauten Design musst du dir aber vorstellen, aus dieser Gruppe von Menschen, die an dem Auto zieht, der Vorderste zieht alleine an dem Auto mit einem Seil und der Rest der Gruppe zieht an einem Seil, was nur an der ersten Person befestigt ist.
Okay, ja, das ist eine relativ bildhafte Vorstellung. Ja. Na, ich glaube, ein Physiklehrer hätte es jetzt nicht besser formulieren können, wahrscheinlich.
Ja, und da, ich glaube, da kann man sich dann so ein bisschen vorstellen, kann man sich dann vorstellen, was dabei schiefgehen kann. Und so war es dann eben einfach so, dass in diesem letztendlich verbauten Design einfach Genau, das Gewicht war völlig anders verteilt, die Statik war völlig anders und dementsprechend war die verbaute Konstruktion von Anfang an einfach nicht richtig gebaut. Und es gibt dann auch zum Beispiel Bilder von den späteren Ermittlungen, das fand ich fast schon ein bisschen gespenstisch, die zeigen, wie diese 6 Stahlstangen von der Decke zum ersten Laufsteg so aus der Decke ragen. Also das ist sozusagen das Letzte, was übrig geblieben ist von diesen Laufstegen.
Haben denn die Menschen auf diesen Laufstegen, waren die denn dann der Auslöser, dass diese Konstruktion, die von vornherein natürlich, sag ich mal, eher fehlerhaft war, aber haben die dafür gesorgt, dass es am Ende abgestürzt ist?
Das, also eher nur so wie eben der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also es wird auch später herausgefunden, diese ganze Konstruktion war so schlecht, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Also einfach schon durch das statische Gewicht, was auf den Laufstegen gelegen hat, hätte es früher oder später wahrscheinlich zu einer Katastrophe kommen müssen. Die paar Menschen, die da drauf waren, ja, der Tropfen in das volle Fass sozusagen. Also es war jetzt nicht direkt wegen nochmal dem zusätzlichen Gewicht. Das ist eigentlich fast nicht ausschlaggebend dafür, dass es genau dann passiert ist. Und was ganz interessant ist, Jack Gilliam, das war so der leitende Ingenieur, kann man sagen, bei dem kommen wir auch nochmal später zu sprechen, der wird tatsächlich sogar später noch sagen, dass jeder Ingenieursstudent im ersten Studienjahr hätte das Problem mit dieser Konstruktion erkennen können und er hätte es erkannt.
Und dann ist jetzt aber die Frage, warum hat man das denn überhaupt so gebaut?
Ja, das auch, also Wahnsinn, wenn man sich das etwas genauer anschaut. Also das allererste Problem war, die Konstruktionsskizzen wurden an den Hersteller dieser Stahlstangen übergeben und diese Konstruktionsskizzen, die Originalen, haben danach verlangt, dass es eine 12 Meter lange durchgehende Stahlstange sein sollte mit Gewinde. Also quasi einmal eben müsste dieses Gewinde noch, ich weiß tatsächlich nicht genau, reingefräst werden, sage ich mal. Ja. Und das über die komplette Länge dieser Stange. Und da hat der Hersteller im Grunde genommen gesagt, das geht nicht. Man weiß nicht genau warum, ob es zu kompliziert war, zu teuer war oder ob er es einfach nicht konnte. Aber der Hersteller hat gesagt, das kriegen wir nicht hin.
Okay, und dann hat man gesagt, okay, dann bauen wir es eben gleich ganz anders.
Genau, da hat im Grunde genommen der Hersteller einen Alternativvorschlag gemacht, eben hier, ne, wir machen nicht 6 durchgehende Stahlstangen von der Decke bis zum unteren Laufsteg, wir machen hier einfach 12 halb so lange draus quasi und hat das vorgeschlagen, hat es quasi zurückgeschickt, auch nicht wissend anscheinend, dass dadurch tatsächlich, also es war tatsächlich so, dass durch diese Konstruktionsänderung, wo das Gewicht auf den Träger des oberen Laufstegs tatsächlich verdoppelt sogar. Und also quasi von vornherein war klar, eigentlich wird dieser Laufsteg seine strukturelle Integrität nicht behalten. Und ja, aber der Hersteller hat es trotzdem vorgeschlagen und hat es an die Ingenieursfirma, die leitende Ingenieursfirma zurückgeschickt.
Ich frage mich jetzt, wir kommen wahrscheinlich jetzt ohnehin auch gleich drauf zu sprechen, wenn es darum geht, wie die strafrechtliche Aufarbeitung dieses Unglücks war. Aber die Herstellerfirma, der sagt, ich kann das so gar nicht bauen, das ist zu kompliziert, ich habe einen anderen Vorschlag, so machen wir das, der ist ja vermutlich schon so im Fokus jetzt der Ermittlungen, oder? Also aus meiner Sicht jedenfalls.
Ja, auf jeden Fall. Also der Hersteller wurde relativ schnell als einer der möglichen Hauptschuldigen oder Hauptverantwortlichen identifiziert. Und dann, das ist so ein sehr interessanter Teil, und dann, der sagte dann aber eben, er kann, oder der Hersteller kann nachweisen, dass diese Konstruktion vom leitenden Ingenieur, es gibt, das ist anscheinend in Nordamerika so, da gibt es den Engineer of Record, der ist quasi, hat so eine Leitungsfunktion inne und soll eigentlich alles absegnen. Und ja, der Hersteller konnte jetzt einfach nachweisen, diese Konstruktion ist von diesem Ingenieur abgenommen worden, bestätigt worden. Doch dieser Ingenieur sagte dann erstmal, er könnte sich nicht daran erinnern, diese Konstruktion jemals abgenommen zu haben. Und ja, beide haben quasi ein bisschen recht.
Ja, und der leitende Ingenieur ist ja, über den haben wir schon gesprochen, der Jack Gillam, der hinterher doch gesagt hat, jeder Student hätte schon gesehen, dass diese Konstruktion absolut nicht sicher ist. Oder? Genau. Das ist doch genau die Person.
Genau, das ist genau die Person. Wie passt das zusammen? Es löst sich so auf. Es war nämlich so, dass dieser Ingenieur tatsächlich diese Pläne abgenickt hat, abgesegnet hat, ohne sich sie jemals abzuschauen, und zwar am Telefon. Der hat, ihm wurde das am Telefon gesagt, hier, das ist die neue Konstruktion, und er hat es einfach abgenickt, ohne nochmal, das Ganze nochmal, selbst die Statik nochmal durchzurechnen, also ohne überhaupt irgendein Minimum an Sorgfalt nochmal zu zeigen und das Ganze nochmal durchzurechnen. Er hat nämlich einfach angenommen, der Hersteller wird schon wissen, was er tut, was aber völlig daneben war, weil diese Hersteller, das waren keine Ingenieure. Ja. Und interessanterweise gab es tatsächlich auch während der Bauarbeiten von dem Hotel, gab es schon mal einen Zwischenfall, 1979, also 2 Jahre vor dem Unglück, ist während der Bauarbeiten tatsächlich ein Teil des Daches, des Atriumdaches eingestürzt. Und da wurde dann auch eine Firma einbestellt und die haben sich das Ganze angeschaut, aber dann auch gesagt, hier gibt's keinen weiteren Grund zur Sorge. Die haben sich aber auch nichts anderes angeschaut. Und es musste natürlich auch schnell gehen. Es durfte nicht zu teuer werden, es musste schnell gehen und so weiter. Und deswegen gab es da auch einen großen Drang einfach, das Ganze halt über die Bühne zu bringen sozusagen. Es sollte gebaut werden, sollte schnell gebaut werden. Und spannenderweise, selbst in Kansas City gab es auch 1979 nochmal einen anderen Fall. Da ist ein Stadion ist eingestürzt. Zum Glück ohne Verletzte, das gerade nicht genutzt wurde. Aber das ist so ein absolutes Symptom der damaligen Zeit sozusagen gewesen.
Also die Zeit Ende der 70er Jahre ist das Ganze. Es gab damals so einen Bauboom, glaube ich. Also es wurde extrem viel gebaut in kurzer Zeit, schnell und dann, wie es in den USA eben typisch ist, wir haben am Anfang über Städtebau gesprochen, hohe Häuser, Wolkenkratzer, Hochhäuser, riesige Hotels und Malls, das war, glaube ich, so der Zeitgeist damals.
Ja, 100%ig. Also auch gerade, das ist, also der Übergang von den 70ern in die 80er, wie gesagt, 70er war eine schwierige Zeit. Ich habe so eine kleine persönliche Theorie, dass wir jetzt gerade in den 2020ern wieder so ein bisschen die 1970er durchmachen.
Das klingt jetzt nicht so beruhigend.
Nee, genau, auf jeden Fall nicht. Aber es gibt schon irgendwie viele Parallelen und dann eben in den 80ern wurde es quasi einfach viel besser. Also wenn man auch mal so zurückdenkt, auch so Filme aus den 80ern. Das war ja auch so gerade dann Wall Street und so weiter. Also so diese, da gab es einfach nochmal so ein ganz anderes Lebensgefühl. Die Leute hatten wieder Geld, wollten was erleben, wollten sich aus den 70ern oder wollten sich von den 70ern verabschieden. Ich glaube, ein Bild, was man auch in Deutschland hier aus den 1970ern kennt, was war während der Ölkrise, wo es dann hier autofreie Autobahnen gab, wo dann Leute Fahrrad fahren konnten auf der Autobahn und so. Also die Leute hatten einfach oder insgesamt hatten Leute Lust, hatten auch hier Regierung wieder Lust, quasi aus dieser schwierigen Zeit den Übergang in eine wirtschaftlich florierende Zeit zu machen.
Ich finde, beim Thema Bauen und Infrastruktur in den USA habe ich so einen Gedanken. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also, als ich das erste Mal in den USA war, dachte ich, krass, das ist ja exakt so wie in diesen ganzen Filmen und Serien, die man irgendwie so kannte. Weil ich finde, die Zeit dort ist so stehen geblieben, Ende 80er, so 90er Jahre. Also ich weiß, so öffentliche Gebäude wie Büros aussehen. Ja. Oder auch, keine Ahnung, Toiletten in irgendwie, oder Einkaufszentren, Toiletten in Restaurants. Das ist alles so oldschool irgendwie auf eine Art. Auch so von der Beschriftung und Verkabelung und, weißt du, was ich meine? Das ist für mich alles nicht so modern. Und ich hatte eigentlich ein anderes Bild von den USA im Kopf und war dann zum ersten Mal da. Und es sieht halt exakt so aus wie irgendwie, weißt du, so Kevin allein zu Hause. Diese typischen Ami-Filme, die man als Kind irgendwie so gesehen hat. Und es sieht halt irgendwie exakt so aus. Also ich finde, in den USA ist auch viel einfach stehen geblieben von so einem Bauboom. Oder man hat das gebaut, aber es hat sich irgendwie teilweise gar nicht so viel verändert. Auch Bahnhöfe zum Beispiel oder Flughäfen sind teilweise, finde ich, so oldschool auf eine Art. Und ja, hat mich damals voll überrascht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin ja persönlich ein großer Fan hier der amerikanischen Holzhäuser, also in diese Einfamilienhäuser, finde ich spitze, ja. Finde ich sehr ästhetisch tatsächlich. Ja. Du hast recht, gerade was so ja öffentliche Gebäude und so weiter angeht, da hat man wahnsinnig viel noch von diesen ja so Richtung Brutalismus vom Architekturstil her, so diese grau-braunen Gebäude eben gerade aus genauso 70er, 80er den Jahren.
Ja, voll. Also fand ich auch spannend, ja, weil hätte ich irgendwie anders erwartet.
Ja.
Aber zurück zum Unglück. Du hast vorhin schon erzählt, eben der Hersteller, es gab diesen leitenden Ingenieur, der die Pläne aber nur am Telefon abgenickt hatte. Es gab ja mit Sicherheit dann auch strafrechtliche Ermittlungen, es gab ein Verfahren. Was kam dabei raus? Weil ich sag mal, grobe Fahrlässigkeit jetzt aus deutscher juristischer Sicht sehe ich da ja auf jeden Fall.
Ja, also interessanterweise gab es tatsächlich keine richtigen Verurteilungen, wo jetzt irgendwie jemand ins Gefängnis gegangen ist. Das quasi schon mal vorneweg. Was erstmal passiert ist, das war, alle Beteiligten haben die Schuld von sich gewiesen. Vom Bauherrn bis zum Ingenieursbüro, bis zum Hersteller und so weiter und so fort. Niemand im Grunde genommen wollte irgendwas mit dieser Katastrophe zu tun haben. Was, da wurde auch später viel darüber geschrieben, auch zu Problemen geführt, oder sagen wir mal zu einer wahnsinnig schlechten Stimmung auch in der Stadt geführt hat, weil eigentlich wollten die Leute auch trauern, aber die Trauer der Stadt wurde dadurch oder konnte nicht geschehen, weil alle damit beschäftigt waren, herauszufinden, wer letztlich der Schuldige war und niemand wollte es gewesen sein. Und was beispielsweise dort gesagt wurde, was passiert war, zum Beispiel Jack Gilliam, dieser Ingenieur, sagte eben, er hätte ja nach einem Vollzeitprüfer gefragt, er hätte gerne am liebsten jemanden gehabt, der ständig vor Ort ist und alles prüft, aber der Bauherr hätte das aus Kostengründen verwehrt. Es gab sogar eine externe Firma, die 1979 noch während der Bauarbeiten einmal eingeschaltet wurde, um gerade diese Laufstiege zu überprüfen. Die aber, total absurd und eigentlich auch ziemlich tragisch, wenn man weiß, was später passiert ist, gesagt haben, sie konnten die Laufstiege nicht betreten, wegen der Bauarbeiten, die dort noch im Gange waren, konnten die Laufstiege nicht betreten, sind nicht richtig dran gekommen und haben sie deswegen einfach nicht so richtig gecheckt. Und es gab noch viele weitere von diesen Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, eines der Hauptprobleme war tatsächlich, die Ingenieure, die Architekten sind im Grunde ständig davon ausgegangen, dass irgendjemand anderes sich schon drum gekümmert haben wird. Also auch diese Geschichte, dass eben Jack Gilliam selbst am Telefon diese Konstruktionsänderung abgenickt hat, ist zum Beispiel ein Symptom davon eben gewesen, weil er dachte, der Hersteller wird das schon gecheckt haben. Aber das hat sich durch diesen kompletten Bau gezogen, wo jeder gedacht hat, irgendjemand anderes wird sich schon drum gekümmert haben.
Und finde ich insofern auch total spannend, also diese mangelnde Kommunikation und fehlende Absprachen, weil die Rolle des leitenden Ingenieurs in Form von Jack Gilliam in dem Fall, dachte ich, ist ja genau eigentlich sein Job, dass er kommuniziert, dass alle so den gleichen Wissensstand haben. Und er hat das ja überhaupt nicht gemacht.
Nee, genau. Also das war, ich denke, auf jeden Fall auch damals schon Versagen. Gleichzeitig war es aber auch ein organisatorisches, ein kommunikatives Versagen eben, weil damals die, weiß jetzt auch nicht so wahnsinnig, also 1981 ist ja jetzt nicht irgendwie Beginn des 20. Jahrhunderts oder so.
Ja,
aber selbst da war es anscheinend immer nicht so hundertprozentig klar, wie es laufen sollte. Und das dann in Verbindung mit dem irgendwie schnell viel bauen hat dann dazu geführt, dass auch zum Beispiel solche Sachen, auch so andere Kleinigkeiten oder eigentlich größere Sachen, die dort zutage gekommen sind, ist zum Beispiel, dass der Hersteller dieser Stahlstangen, der hatte eine Skizze der Laufstehkonstruktion bekommen von dem Ingenieursbüro. Und das war wirklich einfach nur eine Skizze. Ich dachte aber tatsächlich, das sind die finalen Blaupausen für das erste Design. Oder es gab tatsächlich Bauarbeiter, die bemerkt haben, dass sich diese Stahlträger teilweise biegen von den Laufstegen, haben das aber niemandem gemeldet, sondern sind dann lieber einen Umweg gegangen, um da irgendwie nicht drunter herzugehen zu müssen, weil es ihnen auch nicht geheuer war. Also es war, wenn man sich vorstellt, eigentlich, es sollte offizielle Kommunikationswege geben, es sollte allen klar sein, hier, wenn ihr was seht, dann müsst ihr das auch sagen und so weiter. Das scheint dort völlig fehlgeschlagen zu sein.
Und hatte das alles am Ende Konsequenzen, vor allem jetzt gegenüber Jack Gillum?
Ja, also es war so, Jack Gillum, trotz allem, was dort eben an sich an Schuld gegenseitig zugewiesen wurde, war es natürlich einfach so, dass er als Engineer of Record die finale Verantwortung einfach hatte, was er absieg. Also er hätte eigentlich hundertprozentig wissen müssen, was dort passiert und was dort verbaut wird. Und es gab dann 1984 einen zivilrechtlichen Prozess, auch der durch die Architekten- und Ingenieursvereinigung dort angestrengt wurde gegen Jack Gillum und seine Firma, sowie einige weitere Ingenieure tatsächlich noch wegen Fahrlässigkeit, Inkompetenz, Fehlverhalten und so weiter. Und während dieser Ermittlungen haben auch viele Ingenieure und beteiligte Firmen ihre Zulassung verloren. Und Jack Gillum selbst, der ist tatsächlich für unschuldig befunden worden, was ich interessant fand, aber er hat trotzdem dann seine Zulassung verloren in Missouri und Texas, hat aber tatsächlich in anderen Bundesstaaten weitergemacht. Aber so Jack Gillum als Person, das fand ich noch ganz interessant, der hat sich das ein, also später hat er quasi die Verantwortung auf sich genommen. Er hat bei Konferenzen gesprochen und hat quasi zumindest gesagt, sein Ziel wäre eben, niemand anderes soll wieder diese Fehler machen. Und hat dann eben auf Konferenzen, wollte er Leuten richtig Angst machen, hat er gesagt, dass sie eben nicht das Gleiche machen. Und hat auch darüber gesprochen, dass ihn eben diese Erinnerungen jeden Tag seines Lebens begleiten. Neben diesem Prozess gab es natürlich wahnsinnig viele Schadensersatzklagen, Schmerzensgeldklagen und so weiter. Insgesamt 300 gab es von diesen Klagen. Und es sind dann auch durch den Bauherrn diese Crown Center Redevelopment Organization sind dann auch letztendlich $140 Millionen an Opfer, Hinterbliebene und so weiter ausgeschüttet worden. Das ist fast eine halbe Milliarde Dollar nach heutigem Wert.
Wow, riesige Summe. Auch wenn man jetzt natürlich in Frage stellt, ob das seelische Leid in irgendeiner Form lindert, aber ja, wahnsinnige Summe. Ich finde auch, dass Jack Gillum eine total tragische Figur ist. Zumindest ist er ja auch am Ende oder weit später sich dessen ja auch bewusst geworden, um seiner Verantwortung und damit auch leben zu müssen, auch ohne strafrechtliche Verurteilung, aber trotzdem stelle ich mir auch sehr hart vor.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, was so ein Lichtblick eben dort ist, dass natürlich danach gab es neue Handlungsrichtlinien. Es sollte für mehr Klarheit in der Kommunikation gesorgt werden. Es wurden die Prozesse überarbeitet, die dort bei so Bauarbeiten entstehen. Also wie so häufig bei den ja sehr tragischen Filmen, die wir besprechen, es hat sich zum Glück etwas danach zum Besseren entwickelt.
Ja. Hans, vielen Dank, dass du diesen Fall recherchiert und vorbereitet hast. Ich kannte ihn, wie gesagt, gar nicht, aber gerade auch so die Hintergründe und die Zeit, über die wir gesprochen haben in den USA, dieser Bauboom, fand ich sehr spannend, sehr interessant.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Ja, wir sind bei Instagram, katastrophen.podcast. Da findet ihr die Bilder zu diesem Fall und zu allen anderen Fällen, die wir besprochen haben. Und nächste Woche gibt es dann einen neuen Fall von uns hier.
Wunderbar, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.